Gut, vielen Dank zu Anfang, dass wir hier sein können. Wir machen jetzt ein kleines Interview. Wir haben 6 Fragen vorbereitet und eventuell haken wir dann nochmal nach, je nachdem. Gut, die erste Frage. Wie würden Sie Ihr Arbeitsfeld beschreiben und seit wann existiert Ihre Organisation?
Ja, wie würde ich mein Arbeitsfeld beschreiben? Also zu allererster Linie oder in allererster Linie mache ich das ehrenamtlich und mein Arbeitsfeld, also ich bin, muss man dazu sagen, stellvertretender Vorsitzender in diesem Verein Jugendrechtshaus, der hier eben eine ja, kostenlose Rechtsberatung auch für Jugendliche anbietet. Und meine Arbeit oder aber auch die Arbeit des Vereins ist vor allem organisatorischer Art. Das heißt, wir liefern weniger inhaltliche Aspekte bei, organisieren aber die oder strukturieren die Angebote anderer und machen sie damit einfacher für Jugendliche zugänglich. Das ist unser Hauptthema und meine Arbeit als solche ist dann wirklich nur organisatorischer, also so, dass unsere Projekte, die wir nebenher noch her haben, laufen, dass die Werbung irgendwie funktioniert, die wir haben. Das ist eigentlich mein Kernfeld.
Wie finanzieren Sie Ihre Arbeit, beziehungsweise wer unterstützt Sie? Die Politik, andere Geldgeber?
Unsere Arbeit, und das zeichnet uns eigentlich aus, ist viel durch ehrenamtliche Arbeit getragen, weil wir keine staatliche Förderung bekommen. Das heißt, wir bekommen eigentlich nur Spenden. Und in Deutschland gibt es ein Bußgeldsystem. Das heißt, wenn in Deutschland jemand eine Strafe bezahlen muss, weil zum Beispiel wenn in Deutschland kann unter bestimmten Umständen ein Verfahren eingestellt werden, ein Gerichtsverfahren. Und das kann zum Beispiel gegen Auflage der Zahlung von 2000 Euro, manchmal auch nur 500 oder so geschehen. Dann bestimmt der Richter oder der Staatsanwalt, je nachdem, einen Verein, der dieses Geld bekommen kann, eine gemeinnützige Organisation. Und solches Geld bekommen wir unter anderem auch. Aber wir bekommen also keine Gelder aus staatlichen Fördertöpfen, wo die Regierung sagt, diese Vereine sollen Geld bekommen oder diese Vereine sollen Geld bekommen. Ansonsten bekommen wir Spenden und Bußgelder, also das, was wir an Mitglieder haben, die bezahlen uns monatlich einen gewissen Betrag, der liegt ja, zwischen 5 und 50 Euro. Und ja, aber die Hauptarbeit in diesem Verein, also abgesehen davon, dass wir hier sozusagen auch Miete bezahlen müssen und das Büro, das tragen ja, die Ehrenamtlichen bei uns.
Wie können sich Jugendliche engagieren bzw. gesellschaftlich teilhaben, also aktiv werden und was auch für ihre Rechte tun?
Da gibt es in Deutschland ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch wenn viele Möglichkeiten, wie ich finde, immer noch zu schwer sind, also zu hohe Hürden haben. Das soll heißen, in Deutschland kann zum Beispiel jeder Jugendliche, ich glaube, ab 14 oder ab 16, auch wenn das sehr unpopulär ist, einer Partei beitreten. Was eben die Möglichkeit, die nicht besteht, ist, wählen zu gehen. Das darf man in Deutschland eben erst ab 18, wie fast überall in der Welt, bis auf wenige Ausnahmen. Aber ansonsten hat man eigentlich die Möglichkeit, wie jeder Erwachsene auch, nämlich dass man sich an bestimmte Stellen wendet. Es gibt in Deutschland da ein breites System an Institutionen wie zum Beispiel sogenannte Ombudsmänner in den, wobei das verwechsle ich jetzt möglicherweise gerade. Es gibt zumindest bestimmte Ausschüsse in den Parlamenten und die oder beschäftigen sich mit Bürgeranfragen und ähnliches. Das sind aber Wege, die für Jugendliche eigentlich viel zu schwer sind. Das heißt, es müsste etwas geben in Deutschland, das fände ich gut, wo die Politik mehr auf die Jugendlichen zukommt. Aber eigentlich so ein richtiges System, wo Jugendliche beteiligt werden, gibt es meines Wissens nach im Moment nicht.
Inwiefern schaffen Sie denn den Jugendlichen Möglichkeiten, sich zu engagieren und teilzuhaben? Also Sie haben da gerade die U18-Wahl, die Sie organisieren, angesprochen. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten, die Sie schaffen?
Also, wir sehen uns vor allem als jemand, der Jugendliche in dem Sinne neutral politisieren möchte. Das heißt, Jugendliche sollen an Politik herangeführt werden. Eines unserer großen Themen im Allgemeinen ist, dass wir Recht als etwas Lebensnahes verständlich machen wollen und dazu gehört auch Politik als etwas Lebensnahes verständlich machen zu wollen. Und uns ist es wichtig, dass Jugendliche ganz, oder nicht nur Jugendliche, sondern auch Kinder einfach ein Verständnis dafür bekommen. Aktiv werden müssen sie dann am Ende selbst. Da können wir sie nur unterstützen, aber wir haben in dem Bereich keine richtigen eigenen Projekte. Wir haben aber, wie gesagt, ein Projekt, wo Kinder in den Grundschulen zum Beispiel sich mit Politik schon auseinandersetzen, also sehr, sehr früh würde man sagen, aber es funktioniert sehr gut. Und auf der anderen Seite haben wir das U18-Wahlprojekt. Das machen ganz, ganz viele in Deutschland. Wir machen es für Thüringen, also in diesem Bundesland hier, wo Jugendliche symbolisch leider nur, aber schon vor dem 18. Lebensjahr ihre Stimme abgeben können. Und es gibt auch am Ende eine Art Meinungsbarometer. Also man kann dann schauen, was hätten denn die Jugendlichen gewählt und wem hätten die Jugendlichen ihre Stimme verliehen. Und das hat dann immer noch mal so eine gewisse Strahlwirkung in die Politik hinein, dass die sieht, da gibt es möglicherweise auch einen Unterschied zwischen dem, was eigentlich Erwachsene wollen und auch was Jugendliche wollen.
Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass Sie die Jugendlichen auch näher an ihre Rechte ranführen wollen oder an das Recht an sich ranführen wollen, dass das was Lebendiges ist, was man auch in gewisser Weise leben sollte und kennen sollte. Welche Jugendrechte an sich gibt es denn und welche davon sind in gewisser Weise gefährdet und wissen Jugendliche darum, dass sie gefährdet sind?
Das mit den Jugendrechten ist in Deutschland eine schwierige Sache, weil Jugendpolitik wird in Deutschland nicht als eigenständiges Politikfeld wahrgenommen. Jugendpolitik ist immer so eine Schnittmenge aus Ausbildungspolitik, ein Teil der Arbeitspolitik oder eben Kündigungsschutz bis 25 oder sowas. Als Jugendpolitik wird aber nicht zum Beispiel ÖPNV verstanden, der für Jugendliche aber häufig sehr, sehr wichtig ist. Jugendpolitik ist dann auch, Schulpolitik ist immer auch, Ausbildung ist auch immer Studium oder Universitätspolitik in dem Sinne oder und wird gar nicht als eigenständiges Politikfeld begriffen. Deswegen gibt es so viele Bereiche, in denen sozusagen Jugendliche in ihren Rechten, ich sag mal, in Anführungszeichen bedroht sind, ohne dass es unmittelbar wahrgenommen wird, dass es ganz schwer wäre, das jetzt alles aufzuzählen. Aber eben ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man schon vor vielen, vielen Jahren den Kündigungsschutz für junge Arbeitnehmer gelockert hat. Hat auch immer die große Schwierigkeit, dass die Universitäten nicht ausreichend finanziert werden oder zumindest nur so finanziert werden, dass es gerade so läuft. Das ist auch immer ein Problem. Und dann gibt es da eben auch unter den jungen Menschen und Jugendlichen eben Gruppen, die sich dagegen auflehnen, denen ist sowas bewusster, aber ganz oft ist es ihnen eben gerade auch bei Schulpolitik, wenn es also um die Bildung geht, nicht immer bewusst. Und manchmal gibt es einen Aufschrei, bei vielen Themen gibt es aber häufig leider auch keinen Aufschrei.
Wenn es dann einen Aufschrei gibt, dann ist der ja auch meist medialer Natur. Und diesbezüglich jetzt die Frage, was denken Sie denn, wie sehr Jugendliche durch Medien diskriminiert werden? Und inwiefern Jugendliche vielleicht auch mit Medien aufwachsen, groß werden und was das mit unserer Zeit und mit unseren Jugendlichen macht?
Das ist auch ein unheimlich umfangreicher Komplex jetzt. Es gibt tatsächlich meines Wissens nach Studien, wo nachgewiesen wird, dass Jugendliche diskriminiert werden. Konkrete habe ich da jetzt aber leider nicht im Kopf. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass man eben so ein unstetes Bild, wenn überhaupt, von Jugendlichen zeichnet. Wenn über Jugendliche als solches berichtet wird, dann wird häufig auch eher als Problem oder in Problemfällen berichtet. Und entsprechend skizziert sich natürlich auch nur ein Problembild von Jugendlichen. Das ist aber bei vielen Nachrichtenlagen so und das hat weniger mit dem Thema Jugend zu tun, als vielmehr mit der Funktionsweise von Nachrichten. Weil Nachrichten nur durch besondere Ereignisse und dann eben auch insbesondere durch negative Ereignisse interessant werden. Deswegen weiß ich nicht, ob Jugendliche wirklich systematisch in den Medien diskriminiert wird. Was die Auswirkung von Medien auf Jugendliche betrifft, stecken wir natürlich gerade in einer Phase, die voller Umbrüche ist und die sich rasant in Sachen Medien entwickelt. Also fernab der ganz klassischen Medien, eben wie Zeitung oder Fernsehen, auch Radio, sondern eher in Richtung Internet. Das heißt, das Thema Social Media prägt die junge Generation ganz massiv. Und das ist also auch ein Thema, das Jugendliche anders als eben die herkömmlichen Medien prägt. und damit in diesen Medien auch weniger eine Jugenddiskriminierung, glaube ich, stattfindet, weil die viel mehr von Jugendlichen also dominiert sind.
Da jetzt nochmal eine anschließende Frage. Und zwar, wie Sie gerade schon gesagt haben, werden gerade so die neueren Medien, so nenne ich sie mal, also Internet, auch der Smartphone-Verkehr, all sowas, von den Jugendlichen dominiert. Inwiefern sind Jugendliche denn dann vielleicht dadurch diskriminiert, dass sowas noch nicht ins Schulleben oder ins alltägliche Leben eingearbeitet wurde oder eingearbeitet worden ist?
Eine richtige Diskriminierung möchte ich da nicht unbedingt erkennen, ganz einfach deshalb, weil kann ich jetzt nur aus meiner eigenen Schulerfahrung, die jetzt auch schon ein paar Jahre zurückliegt, vergleichen, aber da waren auch die herkömmlichen Medien nicht unbedingt stark integriert. Also ja, wir haben im Deutschunterricht selten und zu gelegentlich, also wirklich selten eher mal eine Zeitung gelesen. Wir haben auch mal das ein oder andere Video angeguckt, aber das Medien als Nachrichtenmedien, zum Beispiel eben der Fernseher oder auch und als Unterhaltungsmedium eben Fernseher oder eben Zeitung oder eben Radio wirklich als Medium selbst auch eine Rolle gespielt hätten oder auch so in der Form richtig genutzt worden ist. Das kam so selten vor, als dass man jetzt eher sagen müsste, dass Medien zumindest zu meiner Zeit noch im Allgemeinen eine viel zu geringe Rolle im Unterricht gespielt haben. Und das ist wahrscheinlich auch mit den moderneren oder jüngeren Medien der Fall. Und das wäre mir wichtig zu betonen, nur weil man damit regelmäßig als Jugendlicher Kontakt hat und damit viel macht und viel arbeitet, heißt das nicht, dass man eine richtige Medienkompetenz erwirbt. Also zu einer Medienkompetenz gehört wahrscheinlich immer noch, dass man ganz bewusst und gezielt an das Medium herangeführt wird und dass einem auch irgendwie jemand erklärt, wo die Grenzen eines Mediums liegen und wo die Risiken. Aber, und das ist immer in diesem Kontext auch immer wichtig, die Chancen und Möglichkeiten eines Mediums liegen. Das hat viel mit Entdecken und Selbstausprobieren zu tun, aber es geht nicht darum, dass man davon ausgeht, nur weil alle Jugendliche ein Smartphone haben und nur weil alle Jugendlichen YouTube benutzen, sind auch alle Leute fit im Umgang mit den Inhalten, die über diese Kanäle laufen. Genau. Und da würde ich mir auch, aber es ist eher eine persönliche Forderung, wünschen, dass da mehr in der Schule geschieht.
Okay, und nun zur abschließenden Frage, jetzt zurück zu Ihrer Organisation. Was sind Ihre Pläne und Visionen für die Zukunft? Wohin soll es denn letztendlich gehen? Oder was heißt letztendlich oder wohin soll es gehen?
Das Jugendrechtshaus in Erfurt ist ja an sich ein relativ kleiner Verein. Das heißt, natürlich nicht, dass wir keine Visionen haben. Für uns ist es erstmal wichtig, dass wir unser normales Angebot so in den nächsten Jahren fortbehalten können und auch fortentwickeln können. Wir haben, um es mal den Rahmen ein bisschen einfach kurzfristiger zu machen, vor dieses Jahr noch ein Projekt zum Thema Jugendarbeit und Ausbildung, also oder beziehungsweise auch die Aspekte von Studium und Bewerbung vielleicht noch mit einfließen zu lassen. Es soll also letztlich um Rechte in Arbeit und Ausbildung gehen. Und das ist eine Sache, die uns auch dann noch ein paar Jahre darüber hinaus hoffentlich begleiten wird. Und ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn Ideen und Visionen von außen, also von eben von unseren Ehrenamtlichen oder von unseren Praktikanten mit in unseren Verein getragen werden und der Verein diese Ideen dann einfach mittragen und entwickeln kann.
Vielen Dank und viel Glück und Erfolg für die Zukunft.